Es ist die dritte Predigt in dieser Reihe, wo es ums Geben, ums Haben, ums Besitzen geht. Und heute speziell um die Frage, was besitzen wir? Oder was ist uns das Wertvollste, was ist es uns wert? Ich hatte in der ersten Gemeinde, in der ich war, einen Mann, er war schon pensioniert, ein bisschen älter. Er hat ein schweres Leben gehabt, ist als Verdingkind weggegeben worden, er hat mir vieles erzählt, wie das für ihn damals war. Und dann hat sein Leben eine enorme Erfolgskurve gemacht und er hat es zu Reichtum, zu Wohlstand gebracht. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, André, erklär mir dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich es ihm erklärt, so gut ich konnte, habe es ihm dargelegt und er hat gesagt, okay. Und am kommenden Sonntag ist er wieder auf mich zugekommen und hat gesagt, André, erkläre es mir nochmals, ich verstehe es nicht. Und ich habe es ihm erklärt, er hat gesagt, Und am Sonntag wieder. André, erkläre mir dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Ich hatte darüber gepredigt und habe gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Und ich habe mir wirklich, wirklich, wirklich Mühe gegeben, es gut und gut und gut zu erklären. Ich habe selbst sehr viel gelernt, nur dadurch, dass ich es erklären musste. Und irgendwann, so, wenn ich in solchen Situationen bin und irgendwie nicht weiß, was für Worte soll ich noch finden, was für Worte oder wie soll ich es noch umschreiben, erklären, verbildlichen, deutlich machen, da bin ich ins Gebet gegangen, habe gebetet, Herr, zeige mir, wie ich das erklären kann, damit dieser Mann versteht. Und dann habe ich plötzlich, ich weiß nicht mehr, wie es kam, erkannt, dieser Mann kann es nicht verstehen. Wisst ihr warum? Weil er genau an diesem Punkt ein Problem hat. Weil genau die Fragen von Geld, Umgang mit Geld, Umgang mit Besitz, mit Haben, für ihn etwas ist, aus seiner Geschichte auch, dass er so von nichts zu was gekommen ist, dass er immer gedacht hat, es ist ja mein. Ich habe es ja erarbeitet. Mir hat niemand was geschenkt. Und dann hat er nicht verstanden, wie man als Christ mit Geld auch noch umgehen kann. Und das ist nicht das einzige Mal. Ich habe mit Leuten versucht, über die Taufe zu sprechen und sie wollten es verstehen, aber sie konnten es nicht, weil sie innerlich wie schon damit abgeschlossen hatten, gesagt, nein, das will ich nicht, das kann nicht sein. Und wenn wir über gewisse Dinge etwas hören und es gibt diese Reaktion, es gibt immer unterschiedliche Reaktionen, oder es kann, also negative unterschiedliche Reaktionen, negativ nicht für mich, sondern für die betreffende Person, wohlgemerkt. Wenn wir etwas einfach nicht verstehen, dann kann es sein, dass das der Punkt ist, an dem Gott uns einen Schritt weiterbringen will. Und vielleicht müssen wir dann auch mal einfach eine längere Zeit in die Stille gehen und hinhören, was willst du mir eigentlich damit sagen, Vater? Es kann auch sein, dass dich etwas ungemein ärgert, ist mir auch schon so ergangen. Da war ich ja eine Predigt und oftmals in Predigten denke ich mir, ja, war ganz nett. Aber wenn etwas mich richtig so beißt und ärgert, dann oftmals darum, weil es der Punkt ist, an dem Gott etwas in meinem Herzen verändern will. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass man einfach spottet und sagt, ist ja alles Chabis, ist ja alles Blödsinn, wie kann man nur so naiv sein, so dumm sein, vergiss doch das. Dann muss man sich gar nicht mit der Materie, mit den Gedanken auseinandersetzen, denn wenn man spottet, steht man darüber und alles andere da unten ist eigentlich unbedeutend. Ich möchte heute mit euch in diesem Text, den Ralf vorgelesen hat, zuerst mal mit euch darüber nachdenken, was sagt Jesus eigentlich über unser Hab und Gut, über unseren Besitz. Und der Ralf hat den Text schon gelesen, aber weil das Wichtigste, das wir so materiell eigentlich erhalten können, Gottes Wort ist, also so greifbar oder ich sage mal so gedanklich greifbar, dann da möchte ich es nochmals lesen. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Erste, was Jesus hier sagt, was Besitz, was Geld ist, mache ich mal schnell eine kurze Pause. Also mich stört es nicht, wenn euer Kind Geräusche von sich gibt. Ich weiß, dass es für Eltern manchmal schwierig ist. Ich weiß aber auch, dass wir als Gemeinde das sehr wohl ertragen. Also ihr müsst euch nicht stressen lassen. Das Kind darf auch Kind sein. Very welcome. Ja? Einfach so zwischendurch, dass meine Haltung dazu klar ist und ihr nicht denkt, es stört mich oder so. Wenn ich nicht wüsste, was ich sagen wollte, wäre ich hier falsch am Platz. Also, Jesus sagt als Erstes, das ist das Geringste. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist der Superlativ von Mikros. Der Superlativ von Mikros ist mickrig, mickriger, am mickrigsten. Und das meint Jesus hier, am mickrigsten. Einfach nichtig, unbedeutend, völlig nicht der Rede wert. Es ist so, boah. Das sagt Jesus über Besitz. Und vielleicht spürt ihr, wie anders wir darüber denken. Und das ist die große Herausforderung, wenn wir über Gottes Wort nachdenken, dass es uns immer wie in eine andere Welt hinübernimmt, nämlich in die himmlische Welt, wo Jesus uns zeigt, was wirklich wichtig ist und was eben unwichtig ist. Und wenn man jetzt denkt, ja, André, du bist ein Träumer, du kannst das schon sagen, denk nochmals an den Einstieg zurück. Das Zweite, was Jesus sagt, der Mammon, der Besitz, das Festhalten an Gütern, an Haben, Gut ist, hat etwas Ungerechtes an sich. Auch das wie ein Schlag ins Gesicht. Weil wir ja grundsätzlich denken, Geld ist wertneutral. Oder Haben, Gut ist wertneutral. Es ist einfach gut, was zu haben. Aber das ist nicht so. Jesus sagt, es ist immer etwas Ungerechtes auch am Mammon dran, am Besitz dran, am Haben gut dran. Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Ich habe mir auch ein bisschen nicht gerade die Zähne ausgebissen, aber ich habe mir gedacht, wie soll ich das am besten erklären? Und ich kann es nicht wirklich erklären. Ich kann euch nur so ein bisschen wie Hinweise geben, zum selber weiterdenken. Wenn Besitz uns irgendwie anfangen zu packen, dann müssen wir sehr viel investieren, um ihn zu behalten. Besitz bleibt nicht einfach Besitz, sondern er verliert Wert, wenn wir uns nicht darum sorgen, nicht darum kümmern, nicht darum mühen. Und darum ist es etwas, was unser Herz enorm in Gefangen nimmt. Dann ist es auch oft so, dass man eigentlich nur reicher werden kann, wenn andere Leute ärmer werden. Und das ist eigentlich darum so, weil es ja nur eine bestimmte Anzahl Güter auf dieser Welt gibt. Und wenn wir von 100 ausgehen, mal ob Prozent oder wie man das denkt, ist eigentlich Wurst. Wenn wir von 100 ausgehen und wir selber nehmen schon 20, dann bleibt für den Rest der Welt nur noch 80. Wenn wir aber 80 nehmen, bleibt für den Rest nur 20. Also irgendjemand muss immer verzichten, damit andere mehr haben. Es ist so ein Grundprinzip. Und vielleicht das Letzte und das vielleicht sogar das Wichtigste. In diesem Text setzt Jesus den ungerechten Mammon, den Besitz, den ewigen Gütern entgegen. Und wenn man vermutlich vom Himmel her denkt und hier auf die Erde schaut, dann überlegt sich Gott vermutlich, warum rennen die Leute immer so unwichtigen Dingen nach? Es gäbe doch das ewige Gut zu gewinnen. Und im Himmel gibt es keine Ungerechtigkeit. Im Himmel gibt es keine Falschheit, keine Schlechtigkeit, kein irgendwie zu kurz kommen. Im Himmel ist die volle Fülle Gottes da. Und wenn man die volle Fülle Gottes diesem, was wir hier auf der Erde haben, entgegensetzt, dann sagt Jesus, ist das eigentlich ungerecht und das ist das Gerechte. Denn bei Gott ist immer das Gerechte, nicht bei uns Menschen. Ich hoffe, ich kann euch hier ein bisschen den Weg weisen. Es ist nicht befriedigend für die meisten, das ist mir schon klar. Aber manchmal muss man halt einfach auch selber noch ein bisschen weiterdenken. Jesus sagt über Besitz, es ist fremdes Gut. Auch das ein wahnsinnig schwieriges Wort. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben mir gesagt, weißt du, ich habe das Recht, alles auszugeben, was ich jetzt besitze, weil ich mir das erarbeitet habe. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, oder, dann sieht man plötzlich, die haben ja geerbt, ja. Das Geld ist ihnen ja eigentlich zugefallen und im Laufe der Zeit ist es zu ihrem Besitz geworden. Am Anfang hat man sich noch gefreut über ein Geschenk, eine Erbschaft, die man aus heiterem Himmel bekommt und plötzlich denkt man, es gehört mir und niemandem anderen. Oftmals ist das, was wir haben, gar nicht so viel selbst erarbeitet, sondern einfach dem geschuldet, dass wir auch gute Lebensvoraussetzungen haben. Ungemein gute Lebensvoraussetzungen. Und natürlich müssen wir arbeiten und natürlich denken wir dann, ja, die Faulen, die haben halt weniger und wir haben so viel, weil wir so wahnsinnig viel arbeiten und die anderen sind halt einfach die, die nichts machen und dann geht es ihnen schlecht. Mag manchmal auch stimmen, so ganz allgemein würde ich das aber nicht so sagen. Ich denke, wir haben einfach super Voraussetzungen. Und dass wir super Voraussetzungen haben, um Geld zu verdienen, um gut zu leben, ich glaube, da können wir gar nicht so viel dafür. Da haben andere vor uns gearbeitet. Da hat Gott uns in eine gute Situation hineingeführt. Fremdes Gut. Hier ist der Gedanke, dass das, was du hast, dir anvertraut ist, um damit etwas zu machen. Und der Unterschied, ob etwas mir ist, das ich bewahren und festhalten muss, oder ob es jemandem anderen gehört, ich habe auch schon gedacht, ja, mit fremdem Geld kann man ja gut großzügig sein. Oder mit dem eigenen reibt es immer ein bisschen mehr. Hat mir kürzlich auch jemand gesagt, ja, diese Person ist immer so großzügig. Habe ich gefragt, ja, wie denn? Ja, einfach so in, dann habe ich gemerkt, es ist meistens nicht das eigene Geld, sondern fremdes Geld, mit dem man großzügig ist. Es gibt auch Leute, die sind großzügig mit ihrem eigenen Geld. Da hat Gott die Gabe der Großzügigkeit in sie gelegt. Das Wunderbares. Fremdes Gut heißt, es spielt auch keine Rolle, wenn ich es verliere, weil es ja nicht mir ist. Im schlimmsten Fall muss ich Rechenschaft ablegen. Wenn man das aber biblisch anschaut, dann spürt man, Rechenschaft ablegen heißt ja nichts anderes, als dass wir sagen, was haben wir damit gemacht? Wie haben wir all das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, wie haben wir das investiert? Es geht nicht darum, dass wir irgendwie den Gedanken haben müssen, dass irgendwann Gott kommt und sagt, hey, du hast ja alles verloren, was ich investiert habe in dich. Ich kenne keine Bibelstelle, die das so macht. Sondern es geht immer darum, dass Leute an die Kandare genommen werden, wenn sie nichts gemacht haben, nicht wenn sie etwas gemacht haben. Wir gehen einen Schritt weit. Was sagt Jesus über uns Menschen? Das Erste, was er sagt, ist, wir sind Knechte. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist das Wort Doulos. Das wird ursprünglich eigentlich als Sklave übersetzt. Heute ist es oftmals in der Bibel als Knechte übersetzt. Und die Frage, die man sich stellen muss, wenn man so ein Wort hört, ist immer, ja, wer ist dann der Herr? Und das ist zum Beispiel eine Frage, die du dir selbst stellen kannst. Wer ist eigentlich mein Herr? Und dann kommt uns vielleicht in den Sinn, oder Wilhelm Tell, Schillers. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Freiheit. Und so ganz ähnlich steht es ja auch im Wort Gottes. Oder? Wir waren nie jemandes Knecht. Wir sind immer schon frei gewesen. Und Jesus sagt, ihr seid gefangen in den Dingen, die ihr tut. Wirkliche Freiheit gibt es nur als Knecht Gottes. Auch so ein Paradox. Wirkliche Freiheit kannst du nur erleben, wenn Jesus Christus dein Herr, dein König wird. Wer ist unser Herr? Wer bestimmt, was wir tun? Wer sagt, wie wir unsere Zeit investieren sollen? Das Zweite, ihr merkt, es hängt zusammen mit dem, was ich im ersten Teil gesagt habe, wir sind Verwalter. Verwalter sein bedeutet nichts anderes, als dass wir einfach etwas unbedingt tun müssen. Ich möchte euch das am Text zeigen. Ein Verwalter muss nur eines sein. Ich habe das Wort dreimal markiert im Text, weil es dreimal vorkommt. Ein Verwalter muss treu sein. Das heißt, er muss nicht gut sein, er muss nicht erfolgreich sein, er muss kein Überflieger sein, er muss nur treu sein. Ich finde Treue ein wunderbares Wort, obwohl es irgendwie auch immer ein bisschen langweilig ist. Findet ihr nicht auch? Oder treu hört sich so an wie, ja, ich gehe einfach meinen Weg. Den Weg, und es passiert wenig da auf diesem Weg. Treu sein ist nicht so, bam, tätsch, pum, knall, sondern es ist so einfach, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ich habe für mich gemerkt, das ist genau das, was später auch der Apostel Paulus dann sagt. Man erwartet nichts anderes von einem Verwalter, als dass er treu ist. Und treu sein im biblischen Denken heißt, wir investieren, was wir von Gott erhalten haben. Und vielleicht müssen wir zuerst mal darüber nachdenken, haben wir überhaupt erhalten? Das werden wir dann in 2 Wochen am Erntedankfest machen, wieder mal darüber nachdenken. Was hat Gott in unser Leben hineingelegt? Was habe ich in diesem Jahr alles bekommen? Worin wurde ich gesegnet? Wie habe ich Gottes Güte, Gottes Liebe erlebt? Und in dem, was du erhalten hast, treu sein. Mit dem etwas anfangen, mit dem etwas erarbeiten, vorwärts gehen. Das ein weiteres, was Jesus uns sagt, euch steht etwas zu. Und manchmal muss man in den Texten wie ein bisschen tiefer schauen. Ich habe euch die 2 Stellen markiert bzw. herausgezerrt und hingeschrieben, die das deutlich machen. Es heißt hier, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wer wird euch geben, was euer ist? Und ich habe in meiner Zeit als Christ gemerkt, dass man die Bibel unterschiedlich lesen kann. Oder es gibt Leute, wenn sie die Bibel lesen, hören sie immer, ich sollte, ich muss, ich bin zu schlecht, es genügt nicht. Ich sehe immer diese Dinge. Ich sehe immer, dass Gott etwas Wunderbares für mich vorbereitet hat. Dass er mir sozusagen den Horizont öffnet, die Zukunft zeigt und meine Zukunft, die ist nicht eng und klein, sondern die ist groß und weit. Denn Gott ist ein großer und weiter Gott. Es steht uns etwas zu. Es steht uns etwas bevor. Wir können auf etwas hinleben, hinzielen. Und das ist nicht das, was wir hier auf der Erde alles so zusammenramscheln können. Denn das müssen wir alles loslassen. Amen. Nichts, was du jetzt hast, nichts, was dir jetzt wertvoll ist, an Beziehungen, an Freizeit, egal, an Kraft, alles wird irgendwann von dir genommen werden. Wenn du es nicht glaubst, dann frag unsere älteren Geschwister, alle, die schon so ein bisschen etwas über 80 sind, die spüren das schon, dass es zwischen den Händen zu rinnen beginnt, dass man Kraft loslassen muss, dass man Freiheit loslassen muss, Eigenständigkeit, dass man nicht mehr so schnell von einem Ort zum anderen gehen kann, wie man möchte. All das muss man loslassen. Und Jesus sagt, das ist all das, was ich euch anvertraut habe. Und ihr dürft es auch loslassen, denn es steht euch etwas zu. Und wenn ich mich frage, ja, was steht mir als Christ wirklich zu? Was gehört mir durch alle Böden hindurch? Was wird mir immer und ewig gehören? Was würdet ihr antworten? Was gehört mir? Nüt? Nochmals? Ewig leben? Alles? Alles ist so ein bisschen so wie nüt, oder? Da. Nochmal? Ein liebendes Herz. Was werde ich am Ende meines Lebens wirklich empfangen? die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und insofern, ja, das ewige Leben. Das ewige Leben habe ich jetzt schon, aber dann werde ich sehen, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Jetzt ist es so, wie Paulus sagt, ich sehe es wie durch einen Schatten hindurch. Ich kann es gar noch nicht richtig verstehen. Ich weiß noch nicht, was es genau bedeutet, aber ich weiß, darauf gehe ich zu, mit aller Kraft. Das, was mir wirklich gehört, was mir auch niemand nehmen kann, ist diese Verbindung zum lebendigen Gott, die Jesus Christus mir geschaffen hat. Und in dieser Verbindung, in diesem von oben nach unten, in diesem Strom des Lebens, das von Gott kommt und in mein Leben kommt, das ist das, was mein Leben ausmacht und was niemand mir nehmen kann. Selbst der Tod muss hier kapitulieren. Selbst alles, was jetzt so schmerzhaft und schwierig ist, muss dann von mir abfallen und wird weichen und es bleibt nur diese Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was uns zusteht, was uns wirklich gehört. Alles andere wird vergehen. Und dann zum dritten und letzten Punkt. Ich glaube, dieser Text ruft uns zu Entscheidungen auf. Und ich möchte euch wie mit hineinnehmen in diese Entscheidungen, die ich treffe, wenn ich so einen Text lese. Und ich sage, ich will treu sein. Das, was du, allmächtiger Gott, mir anvertraut hast, mit dem möchte ich dich ehren. Da möchte ich deutlich machen und zeigen, dass es um dich geht, dass du der Herr bist. Und immer wenn ich könnte jetzt das bei jedem Punkt sagen, was jetzt kommt, immer wenn ich solche Dinge in meinem Herzen mir vornehme, dann spüre ich, wie ich überfordert bin. Und wie ich es eigentlich gar nicht kann, aber ich will es trotzdem. So wie manchmal mit den Liedern, hat mir auch schon jemand gesagt, ja, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich gebe alles für Jesus hin, mein ganzes Leben. Ja, es ist mit Zittern und Zagen manchmal. Und es ist auch im Bewusstsein, dass es nicht vollkommen ist, weil nichts, was ich machen kann, vollkommen ist. Aber ich treffe diese Grundentscheidung immer wieder, ich will treu sein. Was du mir anvertraut hast, zeige mir, Vater, wie ich das einbringen kann. Ich will Gott dienen. Auch das, wie, wenn man sich das nur schon überlegt, ich, kleiner Mensch, will Gott dienen. Wie wenn er einen Diener wie mich brauchen würde. Aber er will es. Er will meinen Dienst. Darum sagt Jesus, du kannst entweder diesen Schätzen auf der Welt dienen oder du kannst Gott dienen. Beides geht irgendwie nicht zusammen. Und doch schmeißt es uns immer irgendwo hier zwischendurch ein bisschen rum. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder entscheiden, immer wieder wie schärfen, zuspitzen, sagen, was wollen wir wirklich? Was ist wirklich da? Und ich merke dann auch für mich selbst, und ich rede hier ein bisschen aus meinem Herzen hinaus, dass ich mich manchmal wie selbst überfordere. Und doch, ich will Gott dienen. Und wenn man jetzt meine Frau fragen würde, würde sie vielleicht sagen, ja, dann überleg mal diesen und diesen und diesen und jenen Punkt, dort wäre es auch noch gut, wenn du Gott dienen würdest. Und sie hat völlig recht. Oder andere denken vielleicht, ja, ich würde auch mal gern von dir ein bisschen bedient werden, wenn du Gott dienen willst und Gott sagt, wir sollen den Menschen dienen, dann könntest du ja jetzt bei mir anfangen. Und es ist völlig richtig, ja, aber ich kann nur das, was ich kann. Aber ich möchte in meinem Herzen wie festlegen, klar machen, immer wieder festhalten, was wirklich zählt in meinem Leben. Ich will das ewige Gut. Ja, ich will mich ausstrecken und ich will das ewige Leben ergreifen, zu dem ich berufen bin. Ich will nicht das festhalten, was irgendwann aus meinen Händen fallen wird, sondern ich will immer mehr das empfangen, was Gott für mich bereitet hat. Ich will immer mehr von der Ewigkeit her leben und in diesem Blick auf Gott leben. Auch wenn ich manchmal im normalen Alltag einfach mitgerissen werde vor all diesen Dingen, die da noch so passieren und ich plötzlich wieder wie innehalten muss und sagen, halt, ich will mich wieder ausrichten auf das, was wirklich zählt. Ich komme zum Schluss. Nach dieser Lehre von Jesus, wo er gezeigt hat, was Besitz ist, wie er uns sieht und uns irgendwo zu einer Entscheidung gerufen hat, Da haben die Leute um ihn herum sich tatsächlich entschieden. Es heißt im Vers, ich denke es ist Vers 14 oder 15, das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und vielleicht denkst du jetzt auch oder hast auch in der Predigt manchmal gedacht, ja, das klingt alles schön und gut, aber das Leben ist doch viel härter und es ist nicht so einfach und so weiter. Ja, das stimmt alles. Aber im Endeffekt wird Gott uns nicht fragen über Dinge, die wir nicht hatten, sondern das, was dir anvertraut ist jetzt, das, was du jetzt kannst, was du an Zeit, Kraft, Geld haben, gut, was du jetzt hast, da wird Gott fragen, wie hast du das eingesetzt? Was hast du damit gemacht? Ist etwas daraus geworden? Ich habe in dich investiert. Ich habe dir meine Gnade geschenkt. Ich habe dir gezeigt, dass du berufen bist, als Kind Gottes zu leben. Was hast du daraus gemacht? Was ist daraus geworden? Die Pharisäer dachten dann irgendwie, ja, der Jesus, der kann ja gut reden, oder? Als Wanderprediger hat er ja nichts. Dann kannst du auch nichts verlieren. Dann kannst du schon so über Geld reden, wenn du nichts hast. Aber sie hatten eben. Und dann ist es ein bisschen anders. Und es wird so ganz nüchtern gesagt, sie liebten das Geld, sie waren gierig nach Geld. Und darum spotteten sie und es war damit zack vom Tisch. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn du mit Menschen über den Glauben gesprochen hast. In dem Moment, wo jemand beginnt zu spotten, ist das Gespräch eigentlich vorbei. Weil dann ist die Ebene des gegenseitigen Respekts nicht mehr hier, dann kannst du es nicht mehr erreichen. Und vielleicht spottest du manchmal in deinem Herzen, denkst, ja, da kann man gut sagen. Vielleicht ärgert dich auch das eine oder andere, was du manchmal im Wort Gottes hörst. Ich sage dir einfach, das sind die Punkte, an denen Gott mit dir weiterkommen möchte. Und wenn du spürst, dass heute so ein Punkt getroffen ist, dann lade ich dich ein nach dem Gottesdienst, komm nach vorne, lass für dich beten. Empfange Freiheit auch in diesen Bereichen deines Lebens. Und ich sage euch, das als jemand, nicht der das alles schon erreicht und alles schon im Sack hätte und einfach kann, sondern als einer, der mit euch auf dem Weg ist und sich immer wieder entscheidet, ich will treu sein, ich will Gott dienen, ich will das ewige Gut haben und nicht das, was hier irgendwann mal losgelassen